Hallo Lukas, es ist schon wieder ein TechWeek-Podcast, aber wahrscheinlich jetzt der letzte.
Schade.
Ja, schade, natürlich, aber ich bin auch ehrlich gesagt dadurch nicht so wirklich zu meinen Themen gekommen, die ich so vorhatte.
Das glaube ich dir.
Auch okay. Bist du zu deinen Themen gekommen, die du so vorhattest, diese TechWeek?
Ja. Leider nur nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Werbung hat wieder mehr versprochen, als am Ende gehalten wurde.
Gut. Dazu, nee, du könntest jetzt mehr dazu erzählen, aber wir können doch einfach, ich kann dich zum Beispiel fragen, wer bist du und was und wie kommst du in mein Aufnahmestudio?
Ich komme hierher, indem ich die Treppe hochgestiegen bin. Ja, ich bin Lukas, ich gehöre zum Grafikteam bei Pingotronics und ich bin inzwischen 10 Jahre dabei.
Das heißt, du
Und
hast noch nicht immer zum Grafikteam gehört.
nein, zu dieser Zeit gab es das Grafikteam
Ja.
noch gar nicht. Damals wurde mir eingeredet, dass ich zum Kernel-Team gehöre und Kernel-Aufgaben mache.
Also es gab Teams, aber das Grafikteam noch nicht.
Ja, damals gab es irgendwie so Application und Kernel-Team. Da
Ah, es gab
hatten wir immer
zwei Seiten und
zwei. Genau.
Fußballspiele gegeneinander und
Gab es so eine Grenze dazwischen, diese Kernel-User-Space-Schnittstelle und die einen waren da oben und die anderen da unten.
Uiuiuiuiuiuiuiui.
Ja.
Wer hat mehr gute Nudelsterne gesammelt auf der gute Nudelsterne-Wand? Grafikteam. Was macht, also, wir haben schon öfter das Grafikteam erwähnt und wir sagen immer widersprüchliche Sachen darüber, was das Grafikteam eigentlich macht.
Weil wahrscheinlich auch nicht ganz so klar ist, was wir überhaupt tun und warum das ganze Grafikteam heißt. Das ist nämlich auch nur so zufällig entstanden, weil wir zufälligerweise so Dinge machen, die auf einem Display landen oder die mit Video zu tun haben und meistens auch irgendwie mit Audio. Aber Audio ist halt nicht so spannend, deswegen nennt man das ganze Grafikteam.
Audio, das kannst du in der CPU kannst du das machen.
Ja.
Ja.
Und ansonsten machen wir natürlich genau wie der Rest der Firma von unten nach oben alles, vom Bootloader über den Kernel, über die Integration und dann halt alles, was mit Grafik zu tun hat.
Aber mit ein bisschen Schwerpunkt jeweils.
Ja,
Ja.
wir tun so, als hätten wir einen Schwerpunkt, aber in der Realität ist es meistens dann doch irgendwie, dass wir alles tun, damit unsere Kunden glücklich sind, wie das
Oh,
halt so hier ist.
ja, natürlich. Das wohlig warme Gefühl.
Richtig.
Was qualifiziert dich da, was hat dich dazu qualifiziert, dass du aufgenommen wurdest hier in diese Familie?
Qualifiziert ist gut.
Fake it till you make it.
Richtig. Ich bin ehrlich gesagt relativ spät zu Linux gekommen. Erst irgendwann während dem Studium habe ich überhaupt angefangen oder ja, kurz vorm
Es ist
Studium
natürlich nie zu spät.
mal Linux zu benutzen. Vorher war ich ein totaler Windows- und Visual Studio-Nutzer und habe halt da schon immer irgendwie so ein bisschen programmiert, hauptsächlich zum Spaß und dann halt auch Spiele und Grafik war halt immer irgendwie interessant und Low-Level-Programmierung und damit hat das Ganze auch irgendwie angefangen. Mich hat das halt begeistert, ganz nah an der Hardware zu sein und naja, nach einem Pentium, wenn man da einmal drüber raus ist, dann ist halt Assembler schreiben nicht mehr so richtig toll. Dann fängt man an, C oder C++ zu schreiben, weil man will ja auch mal irgendwas schaffen. Und dann kam so die Phase, als die ersten programmierbaren GPUs aufkamen. Und da war plötzlich die Zeit wieder da, wo man in Assembler schreiben konnte und die tollen neuen Dinge tun konnte. Es gab noch keine Hochsprachen für GPUs.
Ganz anderer Assembler, oder?
Das ist ein anderer Assembler, ja.
Ja.
Aber so DirectX 8 und so, das war noch direkt Assembler schreiben auf der GPU.
Also es war, warte mal. Also war das damals nicht so, dass irgendwie so man das in GLSL geschrieben, dieser
Nein.
Shader-Sprache und dann kompiliert das runter? Und dann wird es aus.
So sieht das heutzutage aus, ja. Aber da gab es noch einige Zwischenschritte dazwischen. So, GeForce 2 oder HD Radeon war halt nicht programmierbar. Die konnte halt irgendwie Dreiecke transformieren und ein paar Texturen da drauf kleben. Und dann hattest du tolle Grafik. Und irgendwann wollte man halt mehr machen. Und dann wurden die Dinger programmierbar. Und da hatte aber noch keiner eine Hochsprache dafür erfunden.
Okay, ja, das ist
kam da dann irgendwann mit Nvidia CG. Die haben einen C-Dialekt dafür erfunden. Und daraus ist dann HLSL und GLSL entstanden. Für DirectX und OpenGL. Und vorher konnte man halt so DirectX 8 Zeiten direkt Assembler auf der Grafikkarte programmieren. Und das war cool.
Das glaube ich dir, ja. Wie war das damals? Also heute hat man irgendwie 1000 und was weiß ich, Shader Cores, wo irgendwie Sachen gleichzeitig laufen. Ja, und
damals
so.
War das noch ein bisschen primitiver. Da waren das so 2 Shader Cores oder sowas.
Okay, die konnten, denen hast du dann jeweils ein Programm gegeben.
Die waren trotzdem schnell genug.
Vielleicht sollten wir erstmal versuchen zu klären, was ein Shader ist und was der ungefähr tut.
Oha.
Wir müssen nicht ins Detail gehen. Aber es ist halt Software, die auf der Grafikkarte, Grafikeinheit
läuft. Richtig. Alles, was du am Ende auf dem Bildschirm siehst, fängt irgendwann mal als kleine Punkte und Dreiecke an. Das ist dann für die Rasterizer das richtige Input-Format. Du kannst so gut wie alles aus ausreichend vielen Dreiecken zusammenbasteln. Und dann gibt es halt klassisch auf den ersten GPUs, die programmierbar waren, halt 2 Shader-Stages. Die einen sind die Vertex-Shader, die transformieren halt einfach nur die Punkte im Raum und die kleinen Dreiecke. Und dann geht das weiter die Pipeline runter und dann kommen die Pixel oder Fragment Shader, wo ein kleines Programm jeweils bestimmt, welche Farbe dieser Pixel auf diesem Dreieck jetzt bekommt. Und das Einfachste ist halt einfach eine Farbe da reinzuschreiben oder du kannst von einer Textur lesen und die da drauf schreiben. Und am Ende landet es in irgendeinem Buffer, der auf deinem Display angezeigt wird.
Oder entscheiden, ob ein Pixel ein bisschen dunkler sein soll, weil es von der Lichtquelle abgewandt ist. Und deswegen heißt es Shader?
Ja.
Schön. Ja, gut. Ja, warum hattest du dann nicht genug davon, das unter Windows zu machen? Was ist passiert?
Ja, irgendwann hatte sich das mit dem Spieleprogrammieren dann auch irgendwie erledigt. Waren andere Dinge interessant und dann habe ich ein Studium angefangen, hatte andere Dinge im Kopf und habe mich dann halt mit Linux beschäftigt irgendwann. Und dann kam gerade so die Zeit, als Nouveau, der freie Treiber für die Nvidia-Grafikkarten, so weit war, dass er irgendwie was anzeigen konnte. Und dann kam plötzlich dieses Feeling zurück mit, hey, ich kann da plötzlich wieder Dinge ganz low-level an der Hardware anfassen. Das ist doch was Cooles. So, vorher hatte man immer den Closed-Source-Treiber auf Windows dazwischen und hat halt nicht so genau gesehen, was die Hardware gemacht hat. Abgesehen davon, dass man halt Shader in Assembler programmieren konnte. Mhm. Und plötzlich konnte man wieder einzelne Kommandos an die GPU sehen. Und das war cool. Damit habe ich mich dann halt neben meinem Studium beschäftigt.
Also wir haben den Nouveau-Treiber, der so heißt, weil das jemand wollte.
Weil es ein Vertipper war. Das Ganze ist irgendwann im IRC entstanden. Leute haben sich darüber unterhalten. Der Projektgründer von Nouveau war ein Franzose und er wollte NV tippen und seine Autokorrektur hat Nouveau draus gemacht. Und seitdem heißt das Ganze Nouveau.
Okay, und Nouveau ist der halt freie, das heißt im Quellcode verfügbar und im Linux-Kernel.
Linux-Kernel und in der Mesa User Space.
Da kommen wir noch zu.
Genau.
Genau, das ist der frei im Quellcode vorliegende Code Treiber, der halt im Gegensatz zum Nvidia Treiber von Nvidia steht, der nicht frei ist. Ja.
Genau.
Der,
haben ja. Leute angefangen, sich anzugucken, wie funktioniert diese GPU, haben angefangen, so rauszufinden, was man dieser GPU sagen muss, damit sie irgendwelche Dinge tut, und haben dann angefangen, einen Treiber damit zu schreiben.
Wie funktioniert das?
Erstaunlich gut funktioniert.
Weil man natürlich auch die Gelegenheit hatte, mit einer vielleicht noch recht einfachen GPU anzufangen.
Ja, damals waren die GPUs noch etwas einfacher. Okay. Das ist halt auch das, was uns bei den Embedded GPUs jetzt wieder entgegenkommt, dass sie natürlich immer so 10 Jahre hinterher sind.
Ja.
Das heißt, unsere Embedded GPUs sind auch nicht so komplex. Reverse Engineering an der Stelle, im einfachsten Fall gibt's einen Tracer im Linux-Kernel, den MMIO-Tracer, der alle Zugriffe auf Register mittracen kann. Damit hat man angefangen, den Kernel-Treiber zu reverse-engineeren. Dass man halt diesen Tracer in den Kernel einfügt, dann das NVIDIA-Binärmodul lädt und dann sich anguckt, was dieses Modul macht, um die GPU zu initialisieren. Das heißt, man sieht halt einfach die Registerzugriffe, und wenn man die auch so macht, dann bekommt man die GPU hoffentlich in einen Zustand, wo man sie benutzen kann. Und dann fängt man an zu raten, was bedeuten könnte.
Ich habe einen Shader, zeichnet ein Dreieck?
Nein, an der Stelle noch gar nicht, weil der Kernel-Teil bei GPU-Treibern macht wirklich nichts weiter, als die GPU in einen brauchbaren Zustand zu bringen. Der Kernel-Treiber hat mit dem eigentlichen Malen von Dreiecken überhaupt nichts zu tun. GPUs sind in der Hinsicht special, dass sie zwar Kernel-Treiber haben, die aber wirklich nur für Speicherverwaltung zuständig sind und so IHQs von der GPU entgegennehmen.
Interrupts.
Genau.
Also, Grafikkarte sagt, ich bin jetzt fertig.
Ja. Genau.
Du kannst könnte
mir neue Arbeit geben.
Genau. Ja.
Der größte Teil von so einem Grafiktreiber lebt immer im User Space. Sowohl auf Windows als auch auf OS X und Linux. Weil die APIs, um so eine GPU zu programmieren, halt so komplex sind. Das möchte man nicht alles im Kernel Space haben, wo man keinerlei Memory Protection hat. Da möchte man nicht so große APIs implementieren. Das heißt, man hat eine ziemlich dicke User Space Library irgendwo oben drauf sitzen, die dann entweder DirectX oder OpenGL oder Vulkan implementiert, da hoffentlich nicht mehr ganz so dick. Und diese Library übersetzt im Grunde API-Calls von OpenGL, wo man tatsächlich so Dinge sagen kann wie, male mir dieses eine Dreieck. Das macht man zwar inzwischen auch nicht mehr so, aber in den 90ern war das so. In den ersten Versionen von OpenGL hat das genau so funktioniert, dass man gesagt hat, hier hast du meine 3 Punkte, das ist ein Dreieck und das möchte ich bitte in folgende Position transformiert und da gemalt haben. So funktioniert OpenGL grundsätzlich und das wird am Ende übersetzt in Befehle, die die GPU versteht. Und in den meisten Fällen funktioniert es so, dass diese User Space Library am Ende einfach eine Liste von Kommandos aufbaut, wie auch immer die aussieht. Wir sprechen meistens von Command Streams, was dann halt einfach irgendwelche FIFOs sind. Im Grunde lange Listen von Register Writes oder Befehlen, die die GPU ausführen soll. Diese werden dem Kernel-Treiber übergeben und er sagt einfach nur der GPU Bescheid. Da ist deine Liste von Befehlen, bitte führ sie aus.
Schaut vorher nochmal drauf, dass alle Speicherzugriffe in dem Bereich gehen, wo sie hingehen dürfen?
Bei den älteren GPUs war das so, dass der Kernel-Treiber dann tatsächlich nochmal gecheckt hat, ob so diese Pointer da drin auf die Buffer korrekt sind und auch nur da zugreifen, wo sie zugreifen dürfen. Inzwischen haben auch GPUs sinnvolle MMU-Fähigkeiten, also Memory Protection. Das heißt, der Kernel-Treiber verwaltet die Page-Tables und sagt dann halt, dieser Prozess auf der GPU darf nur auf folgende Speicherbereiche zugreifen und dann lässt man den User Space einfach machen. Wenn er halt böse Dinge tut und versucht, irgendwo zuzugreifen, wo er nicht zugreifen darf, dann sagt die GPU dann halt am Ende, nein, das mache ich nicht, da ist ein Page-Table-Fehler drin. Genauso wie du auf einem normalen Prozess halt ein Segmentation Fault bekommen würdest, wenn du einfach einem Pointer folgst.
Wir haben so unglaublich viele Worte jetzt benutzt, die ich eigentlich normalerweise erklären wollen würde. Wollen wir es nochmal kurz zusammenfassen, ja? Also wir haben einen Grafiktreiber-Teil, der im Kernel läuft. Und wir haben unsere API, also auf der einen Seite, ganz einen Seite ist halt die Grafikkarte. Dazwischen der Kernel mit dem Treiber. Richtig. Auf der anderen Seite meine Applikation, die halt Dinge zeigen möchte auf der Grafikkarte. Und dann linkt die gegen halt eine allgemeine Bibliothek, die für alle Grafikkarten funktioniert? Oder wird das dynamisch ausgesucht so?
In dem Open-Source-Universum funktioniert es so. Bei den Closed-Source-Treibern hat es lange nicht so funktioniert. Da musste man sich dann halt entscheiden, welche GPU man im System hat. Und dann wurde die eine libopengl durch die vom Hersteller dieser Grafikkarte ersetzt. Und der hat dann halt eine OpenGL-Implementation auf dem System bereitgestellt. Inzwischen gibt's da noch eine Stufe dazwischen, so dass man verschiedene libopengl auf einem System haben kann und damit auch Hersteller von GPUs in einem System mixen kann. Aber damals war das noch nicht so weit.
Okay, und in der Applikation hat man dann zum Beispiel ein Shader-Programm, was man kompiliert oder also das man grundsätzlich auf der GPU ausführen möchte, und dafür muss man das irgendwem geben, der es kompiliert. Das ist dann halt in der Bibliothek implementiert.
Genau. Das ist der Treiber und der Compiler für diese GPU.
Ja. Und die Bibliothek weiß dann auch, wie sie mit dem Kernel sprechen muss, damit der das einfach durchlässt zur Grafikkarte.
Genau.
Ja. Okay, und neue Grafikkarten können einfach zwischen Anwendungen, also können ihren Speicher selber aufteilen zwischen Anwendungen, damit nicht das Passwort meiner Banking-App ausgelesen wird, das gerade angezeigt wird, durch den Webbrowser.
Das ist richtig.
Ja. Genau. Okay. Früher ging das nicht. Da musste man das, dann musste man das halt im Kernel-Treiber dann stopfen, dass man halt.
Genau. Was nicht immer, so einfach ist, weil natürlich man kann irgendwie Bounce-Checks im Kernel-Treiber haben, die drauf gucken, dass ungefähr die Pointer, die in die GPU da reingehen, stimmen. Aber am Ende sind es halt teilweise halt Turing-Complete-Programme, die auf der GPU ausgeführt werden. Das heißt, man kann nicht wirklich validieren, dass alles, was die GPU dann tut, tatsächlich sicher ist. Von daher war das immer so ein Hoffen und Beten, dass es ganz gut funktioniert.
Sehr gut. Seit wann ist das dunkle Zeitalter ungefähr vorbei? Seit wann wird es vorbei sein?
Auf den Desktop-Grafikkarten, so GeForce 8-Generation hatte.
Wann war das?
Das ist auch schon 10 gut. Jahre her. Ja, okay. Ja. Von daher, wenn du nicht einen prähistorischen Rechner verwendest, ist das kein Problem. Okay. Bei den Embedded-GPUs hat sich das noch eine Weile gehalten, aber auch da ist es inzwischen so weit, dass wir überall sinnvolle Prozessisolierung können und damit der Kernel-Treiber aus der ganzen Geschichte weitestgehend raus ist und sich nur darum kümmern muss, damit, dass er die Page-Tables und Prozessisolierung richtig programmiert. Und dafür sind wir ja da, dass die Kernel-Treiber
das dann richtig
auch das tun, was sie vorgeben zu tun.
Ich habe absolut keine Zweifel, dass das immer klappt. Also ich weiß es nicht. Also ist es.
Es ist schon relativ komplex und da gibt es auch ab und zu Bugs, ja. Ja.
Nur gut, immer schön updaten, nicht wahr?
Richtig, auch die Treiber.
Okay, das heißt, mit dem Nouveau-Treiber hast du Blut geleckt. Gerade weil sie es schwierig gemacht haben und halt keine Dokumentation hatten? Nee, ne?
Nein, es gab keine Dokumentation. Es gab halt so ein paar Open-Source-Teile von den Anfangszeiten, wo Nvidia selber dann mal einen Xorg-Treiber zur Verfügung gestellt hatte, der halt so ein paar 2D-Beschleunigungsfunktionen konnte, aber ansonsten gab es da nichts. Nvidia ist relativ schnell dazu übergegangen, dass sie das als Marktvorteil gesehen haben, dass sie einen Closed-Source-Treiber haben, der sehr toll OpenGL implementiert und andere Mitbewerber das halt nicht so gut können.
War Konkurrenz da, die das einfach Open Source gemacht hat, die selber mitgearbeitet hat? Weißt du das?
Nein.
Weißt du nicht?
Es gab einfach keine Konkurrenz, die irgendwie im Open Source Bereich aktiv gewesen wäre. Es gab mal ein paar kleinere Ansätze von Bia oder sowas, die halt gedacht haben, wir sind so klein, wir haben nichts zu verlieren. Aber von den großen Herstellern, Nvidia, AT damals, die haben alle gedacht, das ist super secret, was sie da tun. Ihre
super wichtigen Geheimnisse, ja.
Die Nutzer sollen sich bitte nur darauf verlassen, dass alles, was in der API, im API-Standard von OpenGL steht, dann bestimmt auch so im Treiber implementiert ist.
Das wird schon klappen. Genau. Okay, ja, dann lange nichts und dann irgendwann Pangotronics? Oder wie ist die Timeline?
Relativ schneller Übergang. Ich habe dann irgendwann mein Studium fertig gemacht, wollte dann eigentlich... Also damals habe ich in Dresden gewohnt, damals gab es in Dresden auch das Operating System Research Center von AMD noch. Da wollte ich eigentlich arbeiten, aber dann ist AMD-Leiter in der Zeit gerade in finanzielle Schwierigkeiten geraten, hat genau diese Abteilung zugemacht und dann habe ich mir gedacht, nein, aber Open Source und Linux Kernel ist eigentlich ziemlich cool. Kannst direkt an Hardware schrauben und dann habe ich mich halt umgeguckt, welche Firmen in Deutschland sowas machen und da auch nicht nur hinter verschlossenen Türen so ein bisschen am Linux-Kernel schrauben, sondern wirklich upstream mitarbeiten. Da kann man ja schön die Git-Logs lesen und da bin ich dann auf Pangotronics gestoßen.
Es soll kein Werbe. Das ist für einigermaßen wichtig. Aber gut, schön, ja, dann bist du angekommen hier und ich sag mal, hat sich vielleicht nochmal die Gelegenheit ergeben, nochmal an Grafiktreibern was zu machen so?
Ja, am Anfang habe ich halt, schon in der Grafikrichtung gearbeitet, auch damals war es schon irgendwie wichtig, auf Embedded-Systemen irgendwie Grafik rauszubekommen, so Displays ansteuern. Das war schon ein relevanter Bereich, wo wir auch Kernel-Treiber geschrieben haben. Aber da war ich jetzt nicht wirklich im GPU-Bereich unterwegs. Und das hat sich dann nur ergeben, dass dann der IMX6 von damals Freescale, jetzt NXP, rauskam, der eine relativ mächtige Grafikeinheit für so einen Embedded-Prozessor hatte und dass die Kunden das Ding dann halt gerne auch einsetzen wollten.
Mächtig hieß so in dem Kontext, kann überhaupt 3D oder?
Konnte zumindest Displays in vernünftiger Auflösung ansteuern, so 1280 mal irgendwas. Mhm. War halt brauchbar, um das, was unsere Kunden teilweise so machen, halt Bedienpanels für irgendwelche Industriegeräte zu bauen, wo man dann auch zu der Zeit irgendwie drauf kam, dass Touch-Bedienung halt ein ganz cooles Konzept ist. Und dazu braucht man halt erstmal Grafik, um was zu haben, wo man drauf touchen kann. Am Anfang haben wir das dann halt mit dem Binärtreiber vom Hersteller gemacht, was nicht unbedingt immer eine schöne Erfahrung war.
Binärtreiber in dem Zusammenhang halt, der vorkompiliert, nicht im Quellcode verfügbar.
Genau. Da gab es halt einen Kernel-Treiber, der zwar Open Source war, weil man halt Linux-Kernel-Treiber Open Source machen muss, weil GPL V2 das halt vorschreibt, dass wenn man da ein Kernel-Modul baut, was direkt mit vielen API-Funktionen des Kernels interagiert, was so ein GPU-Treiber nun mal macht, dass das dann auch Open Source sein muss, aber auch dieser Treiber war ziemlich groß und schwierig, auf neue Kernel-Versionen anzupassen. Und dann gab
es. Also schon der Kernel-Teil des Treibers?
Ja, selbst der Teil, der Open Source verfügbar war, der war natürlich nicht upstream. Es gab halt einen Kernel-Treiber für genau eine Kernel-Version, die Freescale damals ausgeliefert hat. Und wenn man halt eine andere Kernel-Version einsetzen wollte, irgendetwas Neueres als das, was Freescale damals geliefert hat, dann musste man sich halt selber auf den Weg machen und diesen Kernel-Treiber anpassen. Und das haben wir auch für einige Kunden eine Zeit lang gemacht. Und das hat durchaus einiges an Aufwand gefressen.
Weil es einfach wirklich lange Zeiten keine Updates gab von dem offiziellen Kernel?
Genau. Also Freescale war damals noch sehr langsam unterwegs. Inzwischen sind ja auch die Chip-Hersteller teilweise deutlich schneller unterwegs und nehmen zumindest die Long-Term-Stable-Kernel mit, um da mal Updates zu machen. Damals war das noch deutlich längere Zeit. Mhm. Da haben sich die Chip-Hersteller auf den Standpunkt gestellt, dass das ja eh nur Eval-Software ist, was sie da vertreiben und gar nicht für den Produktiveinsatz genutzt werden soll. Und deswegen braucht man ja keine Updates vom Kernel bereitstellen.
Und was ist für den Produktivbetrieb gedacht?
Nichts. Gut, da durfte sich der Kunde dann gerne selber Gedanken darüber machen, wie er das organisiert. Ja. Was ja nicht schlecht war, war es natürlich für Pengotronics halt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war.
Halt immer wieder denselben Treiber hochzuziehen, Stück für Stück.
Ja, aber es war natürlich nicht so toll, dass man das gerne ständig machen möchte.
Und gab es Bestrebungen, den einfach in den Mainline-Kernel reinzubringen? Oder macht das wenig Sinn?
War die Qualität nicht entsprechend. Also erstens war der Kernel damals oder dieser Treiber noch obfuscated. Das heißt, obwohl er Open Source war, hat der Hersteller noch versucht, so viel wie möglich Informationen darin geheim zu halten.
Also alle Funktionsnamen verzufälligt? Oder?
Nein, aber Registerzugriffe mit Funktionen, die dann über mehrere Zeilen Code gingen. Naja, es war kein lesbarer C-Code mehr.
Hat sich das wegkompiliert oder hat es wirklich Performance-Einbußen?
Nein, am Ende durch den Compiler war es wieder weg. Aber schön war es nicht, damit zu arbeiten.
Aha, genau. Ja, okay. Und ja, genau, das ist der Halb-Open-Source-Teil des, schon... Ja, aber sie werden nicht selber.
Formal so. Open Source, ja. Man kann reingucken, man kann es anpassen, aber es ist nicht dafür gedacht, dass man wirklich damit arbeitet.
Wenn Sie selber damit gearbeitet haben oder war das dann
ich glaube, durch ein die Tool gelaufen? Da ein Tool, was sie da drüber laufen lassen haben. Okay,
frech.
Ja. Und dann ein gab's ziemlich fieser Teil davon war natürlich, dass halt der Großteil von so einem Grafiktreiber, wie wir vorhin schon erzählt hatten, im User Space lebt, also auch wieder die OpenGL-Implementierung in einer Bibliothek. Und diese dann über ein vom Hersteller definiertes Interface mit diesem Kernel-Teil gesprochen hat. Und dieses Interface hat sich mit den Versionen des Treibers ab und zu mal geändert. Das heißt, wenn man eine neuere Version der User Space Bibliothek haben wollte, weil zum Beispiel die alte Version halt einen Bug im Compiler hatte und man gerne deswegen auf die neue Version vom Hersteller wechseln möchte, musste man auch wieder den Kernel-Treiber auf die entsprechende Version anpassen. Man konnte also nicht frei auswählen, dass man jetzt den OpenGL User Space Teil in einer neueren oder älteren Version benutzen möchte als das passende Gegenstück im Kernel.
Also du hattest jetzt nicht den Vorteil dadurch, dass du halt einmal von einem alten Freescale Kernel es portiert hast auf einen alten, also ein bisschen neueren Kernel und dann halt Stück für Stück es weitergepflegt, sondern du musstest dann jeweils wieder vom Neuesten.
Ab und zu musstest du neue Versionen dieses Kernel-Treibers damit reinziehen.
Und der halt die ganze Arbeit komplett nochmal machen.
Genau.
Ärgerlich.
Genau. Das war erstens ärgerlich und zweitens hat es halt auch andere Kunden, die das Risiko von diesem Binärblob nicht eingehen wollten, nicht unbedingt glücklich gemacht.
Risiko?
Naja, wenn ich ein Stück Software in meinem Projekt habe, wo ich keinen Einfluss darauf habe, ob mir der Hersteller wirklich noch Updates liefert oder nicht, hänge ich halt immer da dran und bin vom Hersteller abhängig. Und wenn ich halt ein Medizinprodukt dann in den Markt bringen möchte, was 10 Jahre im Markt bleiben soll und auch Anforderungen hat, ab und zu Software-Updates zu bekommen, alleine schon aus Security-Sicht, weil auch diese Geräte inzwischen alle vernetzt werden, möchte man sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass der Hersteller in 10 Jahren noch da ist und freudig Ja sagt, wenn man fragt, ob man eine neue Version dieses Treibers bekommen kann. Und da hat uns dann in die Hände gespielt, dass es andere Leute in der Open-Source-Community gab, die auch viel Spaß am Reverse-Engineering hatten und halt genau diese Grafikeinheit, die damals auf dem IMX 6 war, zu Reverse-Engineeren und da erste Anfänge eines Treibers zu schreiben.
Und das heißt, so bis Initialisierung und ein ja. Dreieck malen.
Konnte halt ein paar Sachen malen, hat an ganz vielen Stellen noch nicht richtig funktioniert, aber war schon mal so weit, dass man irgendwie was aufs Display bekommen hat.
Und das Vorgehen, so wie bei Nvidia jetzt eben, du hast es auch erzählt.
Genau.
Schauen, was schreibt der in den Speicher der Grafikeinheit rein und was passiert dann?
Genau. Registerzugriffe mit Tracen. Oder an der Stelle ist natürlich auch immer das Schöne, da ja irgendwo diese Command-Listen zur GPU vom User Space vorbereitet werden und dann an den Kernel weitergegeben werden, kann man sich natürlich da auch schön reinhängen und dann diese Liste halt mitschneiden und schauen, was denn der User Space Treiber da also vorbereitet.
Einmal in den RAM, den die Bibliothek benutzt, reingucken. Hallo, genau. Braucht das mal eben?
Genau.
Okay.
Am Ende wird ja genau dieser Speicherbereich irgendwie an den Kernel-Treiber übergeben und an der Stelle kann man natürlich sich dazwischen hängen und sagen, hey, das interessiert mich auch, was du da dem Kernel weitergibst. Das würde ich mir auch gerne mal angucken.
Und dann gab es genug Interesse, dass halt du dich damit beschäftigen durftest.
Genau, dann gab es einen Kunden, der gesagt hat, wir möchten das Risiko in unserem Projekt, was halt lange laufen soll, minimieren und wir möchten halt einen Open-Source-Treiber für diese Grafikeinheit, damals noch mit relativ überschaubaren Anforderungen. Das war natürlich auch das Schöne, dass wir im Grunde nur ein Qt, was dann auch die 3D-GPU benutzt hat, um halt seine 2D-Oberflächen irgendwie zu beschleunigen, was dann halt heißt, ein paar Vierecke, also 2 Dreiecke mit einer Textur zu versehen und auf dem Bildschirm zu malen. Von daher waren die Anforderungen da relativ überschaubar und die haben aber gesagt, das wollen wir jetzt mit einem Open-Source-Treiber können. Und dann haben sie entsprechend das Geld in die Hand genommen und wir konnten halt noch ein paar Teile reverse-engineeren und vor allem dann den Treiber halt so weit bringen, dass wir sagen konnten, den können wir jetzt in ein Produkt einbauen.
Und das war dann immer auch direkt Mainline-Entwicklung, oder?
Ja, an der Stelle war immer der Fokus, dass wir die Sachen, die wir da machen, in die Mainline-Projekte unterbringen. Also einerseits halt den Linux-Kernel und für die User-Space-Bibliothek, da ist halt im Open-Source-Universum die Mesa-Bibliothek der Dreh- und Angelpunkt, was OpenGL im Linux implementiert und dann halt verschiedene Treiber für verschiedene Hardware-Einheiten mitbringen. Und da wollten wir natürlich auch unseren Hardware-Treiber für genau diese GPU unterbringen.
Also Mesa ist dann quasi so ein Überprojekt, wo einmal so das drin ist, was jeder braucht, so
genau.
Parsen von Shader Sprache und so.
OpenGL ist halt eine riesige State Machine. Man stellt halt irgendwelche States ein und am Ende zeichnet man irgendwas mit diesem State. Und da gibt es natürlich einen riesen Teil, der im Grunde für alle Treiber gleich ist. Die API-Implementierung und das Ganze, wie man diese States so zusammenfügt, das machen alle GPUs im Grunde gleich, weil sie ja alle das GL-Interface am Ende implementieren. Ja. Und dann gibt es am Ende unten drunter halt einen kleinen Teil, der wirklich hardwareabhängig ist. Also erstens, diese ganze State-Tracking ist in Mesa als Common Code implementiert und natürlich auch sowas wie diese Hochsprachen. Also GLSL für einen Shader, wo ich halt so einen C-ähnlichen Dialekt schreiben kann, um mein Shader-Programm zu beschreiben. Da gibt es dann halt im Mesa auch wieder einen Compiler, der das halt in eine Intermediate Language übersetzt und damit halt einfacher macht auf oder näher an das bringt, was so eine GPU am Ende versteht.
Nochmal Optimierungen macht?
Das auch, macht auch ein paar Optimierungen. Und am Ende hat halt jeder GPU-Treiber wieder ein eigenes Backend für diesen Compiler, um halt den Machine Code für genau diese GPU zu erzeugen. Der Anteil, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich habe es irgendwann mal für einen Vortrag rausgesucht, aber so ein Hardware-Treiber für eine einfache Embedded-GPU bewegt sich halt irgendwo im Bereich von 10.000, 20.000 Zeilen Code. Und der Code, den man halt sonst so im Mesa hat, um die OpenGL-API und die Compiler-Frontends zu implementieren, das bewegt sich halt eher im Bereich von 500.000 Zeilen Code. Also da profitiert man halt schon sehr stark von diesem Open-Source-Universum, wo man halt einfach diesen ganzen Common-Teil im Grunde geschenkt bekommt und halt alle Leute irgendwie mit dran arbeiten. Inzwischen halt auch viele große Firmen wie AMD und Intel, die da inzwischen Open-Source-Treiber für ihre GPUs selber zur Verfügung stellen, die dann halt auch viel von diesem Frontend-Code vom OpenGL implementieren. Und am Ende hat man einen hardware-spezifischen Treiber unten drunter.
Und wie sieht der Code eigentlich aus, der da so rauskommt und auf der Grafikeinheit ausgeführt wird? Also einmal, also man hat ja viele, viele Shader-Cores. Manchmal nicht.
Also hoffentlich, ja.
Okay, also wenn ich jetzt so einen Shader schreibe und der wird kompiliert, wird er dann auf einem Core ausgeführt oder auf mehreren? Oder wie passiert das? Wie funktioniert das? Wie geht Grafik?
Das ist das Schöne an diesem ganzen Grafikuniversum, dass man natürlich Dinge im Grunde gleich beschreiben kann, die dann auf ganz vielen, zum Beispiel Pixeln, ausgeführt werden. Man hat halt ein Shader-Programm, was am Ende beschreibt, wie man die Farbe für diesen Pixel berechnet. Man schreibt das Programm aber natürlich nur aus der Sicht dieses einen Pixels. Aber am Ende führt die GPU natürlich dieses Programm parallel für x Pixel aus. Also umso mehr Shader-Cores meine GPU hat, umso mehr von diesen Programmen kann sie natürlich auch gleichzeitig ausführen. Und damit muss ich mir halt als Programmierer eigentlich keine Gedanken darüber machen, dass das ja ein paralleles Problem ist, sondern ich denke immer nur über meinen einzelnen Pixel nach, wie der beschrieben werden soll. Und das Parallelisieren passiert halt im Grafikuniversum einfach dadurch, dass ich es halt gleichzeitig für eine ganze Anzahl von Pixeln auf dem Bildschirm mache.
Und der Treiber entscheidet, wann er welchen Core für welches Programm, welcher Pixel?
Das entscheidet meistens sogar die GPU selbst.
Aha. Wie? Also, sie kriegt diesen Command-Stream.
Das ist ein großes Geheimnis der GPU-Hersteller, wie genau entschieden wird, wann die GPU was tut. Aber im Grunde ist es immer die Pipeline, man steckt vorne irgendwie Dreieckspunkte rein, die im Raum irgendwie angeordnet werden. Die werden halt transformiert, dann gehen sie die Pipeline weiter runter, dann werden sie auf einen 2D-Raum angepasst und dann möchte die GPU dieses Dreieck füllen. Und dann entscheidet die GPU selbst, welche der Pixel sie in welcher Reihenfolge bearbeitet. Der Treiber hat damit nichts mehr zu tun. Das ist alles sehr, sehr asynchron bei GPU-Treibern. Man sagt halt, ich möchte dieses Dreieck bitte mit diesem Programm gefüllt haben. Führe bitte dieses Programm für jeden Pixel aus, der in diesem Dreieck erscheinen wird.
Ich hätte jetzt gerade noch mal Interesse, einen Umweg zu nehmen. Du hast ja auch, ich hörte davon, gewisse PCI-Expertise. Kommt die eigentlich daher, dass du mit diesen Grafiktreiber,
also teilweise, für ja. GPUs waren klassischerweise über PCI angebunden, also musste man sich auch damit beschäftigen, wie so ein Bus am Ende funktioniert. Aber das im Embedded-Bereich war das eher, naja, hat mich halt interessiert, deswegen habe ich mich mit PCI beschäftigt.
Okay, also
die GPUs auf den Chips, mit denen wir zu tun haben, sind natürlich nicht über PCI angebunden, sondern direkt im Chip über einen internen Bus erreichbar. Und da muss man sich keine Gedanken über
das heißt, externe. Ja, Bus also machen. Man bei den Geräten, also bei den SoCs, wo wir jetzt EtnaWiff zum Einsatz kommen, zum Beispiel da kann man einfach auf einen, also kann der Prozessor auf einen Bereich im Speicher, also auf den Speicherbereich zugreifen und da wohnt dann eigentlich aber die Grafikeinheit und man kann da Befehle reinwerfen.
Genau.
Und die Grafik-IO. Und die Grafikeinheit kann auch einfach auf den RAM des Prozessors zurückgreifen.
Genau. Wie auch bei den APUs im x86-Bereich gibt es halt nur ein Speicher, also DRAM, der über alle Einheiten geshared ist. Den können alle sehen, die CPU, die GPU. Und da funktioniert es auch für diese Command-Streams, also die Listen von Kommandos, die die GPU ausführen soll. Die werden auch nicht in die Register der GPU direkt reingeschrieben, sondern die nehmen nochmal den Umweg über den DRAM. Das heißt, der User Space Treiber erzeugt eine große Liste an Kommandos, schreibt sie in den DRAM und am Ende sagen wir mit dem Kernel-Treiber nur der GPU Bescheid. Dort im DRAM findest du deine nächsten Aufgaben. Bitte lies sie dir mal selber ein. Das heißt, da gibt es dann wieder ein DMA-Frontend an der GPU, die dann anfängt, diese Command-Liste zu lesen. Und da stehen dann halt so Kommandos drin wie, schreibe bitte diesen Registerwert an folgenden Offset in deinem eigenen Registersatz. Womit ich dann wieder den State der GPU befülle, wo zum Beispiel auch so ein Shader-Programm dazugehört oder wie Interpolation passiert und sowas. Und am Ende kommt in diesem Command-Stream irgendwann ein Befehl und jetzt male mal bitte die Dreiecke mit wieder einer neuen Liste an Punkten, die ich dir dort im DRAM hingelegt habe. Und dann geht dieses DMA-Frontend los und sammelt diese Punkte ein und schiebt sie in die Pipeline der GPU. Und was danach passiert, ist Magie.
Da müsste man sich ja eigentlich mal die Reihenfolge anschauen, in der das dann ausgelesen wird aus dem Speicher. Das wäre schon interessant dann, oder? Ja. Und bei diesen Embedded... Also.
Damit sieht man halt auch wieder nur, was das Frontend der GPU macht. Am Ende ist die GPU halt intern wieder ein paralleler Prozessor, was allerdings selbst meistens vor dem Treiber versteckt ist. Wie viele parallele Einheiten diese GPU hat, ist meistens für den Treiber schon gar nicht mehr relevant, weil der einfach nur eine Dreiecksliste da reinsteckt und wie viele von diesen Dreiecken die GPU dann gleichzeitig irgendwo im 3D-Raum transformiert und wie viele Pixel sie gleichzeitig füllen kann, ist dem Treiber meistens schon egal. Und dem Benutzer der API am Ende auch. Es soll halt schnell gehen und hoffentlich schneller sein, als das auf der CPU zu machen.
Bei diesen Embedded GPUs ist dann was für mich überraschend, dass die schlussendlich ihr Endergebnis auch einfach wieder in den Speicher reinschreiben, oder?
Richtig. Die schreiben in denselben DRAM, den auch die CPU sehen kann. Also am Ende könnte man das Ergebnis der GPU-Berechnung direkt mit der CPU mappen und auslesen, wenn man das möchte. Aber meistens möchte man das ja nicht, sondern man möchte es halt an den Display-Controller übergeben, der halt auch wieder auf denselben Speicherbereich zugreifen kann.
Ja, aber das ist halt eine separate Einheit
in dem Fall. Genau. Auf einer klassischen GPU hängt das halt alles immer irgendwie zusammen. Da hat man halt einen Display-Controller, der einen Monitor ansteuert und halt direkt die 3D-Einheit mit daneben. Aber auf so einem SoC kann man das halt auch trennen in einzelne Einheiten. Im Grunde ist eine moderne GPU auch nur ein großes SoC. Nur, dass man das halt nicht so zu sehen bekommt, wie wir sonst die SoCs zu sehen bekommen.
Ja, und ja, wenn man das Ganze per PCI Express macht, dann ist... Wie funktioniert das? Wird dann auch einfach in den Arbeitsspeicherbereich so reingemappt und dann macht man quasi dasselbe? Richtig.
PCI erlaubt ja DMA-Mastering von den Peripherieeinheiten und dann funktioniert es im Grunde genauso, dass der Treiber irgendwo im DRAM vom System eine Liste an Kommandos ablegt und dann der GPU sagt, da im Speicher findest du das und die GPU zieht sich selbst diese Daten über den PCI-Bus.
Die Initiative geht von der GPU dann.
Richtig.
Das macht es dann einigermaßen wichtig, dass die GPU, also früher der Treiber und jetzt die GPU auch darauf achtet, dass der Treiber, dass der Speicher wirklich zu dem Bereich gehört, auf den sie jetzt zugreifen sollte. Richtig. Und dürfte.
Genau.
Weil grundsätzlich könnte man den gesamten Speicher des Systems auch mit der GPU auslesen.
Genau. Auf älteren Systemen ist das wirklich ein Angriffsvektor, dass halt PCI-Geräte, die DMA-Mastering betreiben können, halt wirklich einfach den gesamten DRAM des Systems auslesen können. Bei modernen Systemen hat man hoffentlich noch eine I/O Memory Management Unit dazwischen, die dann wiederum die CPU kontrolliert und sagt, die Geräte dürfen nur folgende Speicherbereiche sehen.
Das ist das, was man ausschaltet, weil der Grafiktreiber sonst crasht, oder?
Richtig.
Ich weiß gerade nicht, ob es noch in meiner Kernel Command Line drinsteht. Es war auf jeden Fall mal da. Genau. Ja, wenn dann irgendwas schief geht und sie dann doch auf den falschen Bereich zugreift, dann wird die IOMMU halt dafür sorgen, dass das so nicht weitergeht.
Genau. Wenn das ein lesender Zugriff war, war es hoffentlich nicht so schlimm. Dann hättest du es ohne IOMMU halt wahrscheinlich nicht gemerkt. Und mit IOMMU sagt die IOMMU halt leider auf dem PCI-Bus dann, nein, du darfst das nicht lesen und damit können die meisten Peripherieeinheiten nicht so richtig gut umgehen. Weshalb dann die Peripherieeinheit und in der Folge auch der Treiber davon crasht.
Ich habe es miterlebt. wo wir jetzt schon beim Thema kaputt gehen sind, ja? Hast du vielleicht Geschichten von Dingen, die kaputt gehen? Weil eigentlich, also das haben wir jetzt in den letzten Folgen nicht so viel gehabt, weil ich dachte jetzt so, da hatte ich wie ein bisschen Spezial, da können wir auch einfach mal über Themen reden, wo Leute Lust haben, drüber zu reden, ja? Hast du was für mich?
Tatsächlich hatten wir einen sehr schönen Bug, bei dem wir uns gerade dadurch, dass wir Reverse Engineering vom Binärtreiber des Herstellers betrieben haben, dann auch sehr schön in die Irre leiten lassen haben.
Reverse Engineering über die Ausgabe des Treibers.
Über die Command-Listen. Wir haben uns angeschaut, was macht die User Space Bibliothek, welche Kommandos schickt sie an die GPU zur Ausführung und haben dann halt gesehen, also in diesem Fall ging es darum, dass eine GPU sporadisch gecrashed ist und dann im Grunde das gesamte System mitgenommen hat, weil sie natürlich auch Zugriff auf den gesamten Speicher hat und damit halt auch Transaktionen auf dem Bus machen kann. Und jedes Mal, wenn die GPU gecrashed ist, ist auch das gesamte System stehen geblieben, was die Anwender dieses Systems nicht unbedingt so glücklich gemacht hat. Und dann haben wir uns angeschaut, was macht denn der Binärtreiber, um vielleicht Dinge zu tun, die man magisch machen muss, um die GPU so zu konfigurieren, dass sie besser funktioniert oder nicht crasht. Und dann haben wir zuerst gesehen, dass da bestimmte Pipeline-Stalls drin waren, wo in dem Command-Stream steht, warte bitte mit der einen Einheit der GPU darauf, dass eine andere Einheit der GPU mit ihrer Arbeit fertig wird. Dann haben wir das in unseren Treiber eingebaut. Damit wurde das Problem etwas weniger oft also beobachtet.
An Stellen, wo man es eigentlich nicht brauchen würde. Also, ja. Also so eine Warteinstruktion im Kommandostrom, der auf N der Shader-Cores ausgeführt wird, damit er wartet auf...
An dieser Stelle halt tatsächlich das DMA-Frontend, was dann halt darauf gewartet hat, dass ein bestimmter Teil der GPU mit der Arbeit fertig wird, bevor es dann wieder angefangen hat, die nächsten Register der GPU zu beladen. Damit wurde das Problem etwas weniger oft beobachtet, aber immer noch ziemlich oft. Dann haben wir gesehen, nach bestimmten Kommandos, wo gemalt werden sollte, fügt der Binärtreiber eine Reihe No-Ops in den Frontend-DMA-Datenstrom ein. Also da gibt's halt auch einfach Kommandos, die sagen, ja, spring halt zum nächsten Befehl und tu ansonsten nichts. Und wenn man genügend von diesen No-Ops eingefügt hatte, wurde das Problem noch etwas sporadischer, aber es war immer noch da. Dann haben wir uns den Kernel-Treiber nochmal angeschaut. Da war dann eine magische Konfiguration eines Registers drin, was sagte, die GPU darf nicht ihre volle Kapazität auslasten bei den Speicherzugriffen, sondern nur einen geringeren Teil, also immer nur 8 Speicherzugriffe gleichzeitig machen oder sowas.
Statt
16 oder 32 oder sowas, was die Hardware konnte. Auch das haben wir dann eingebaut und es wurde wieder sporadischer, aber es trat immer noch auf, das Problem. Und letztendlich hat sich rausgestellt, dass in diesem speziellen Fall einfach die GPU massiv übertaktet war, weil an der Stelle war das halt eine 2D-GPU, die in einer neueren Version des Chips eingebaut war. Und in der alten Version des Chips hing an dieser Clock, also einer Leitung, die den Takt für die GPU bereitstellt, also eine 3D-GPU mit schnellen Shadern. Und in diesem Fall hatten sie sich entschieden, ja, sie haben keine schnellen Shader mehr, sondern takten die Shader der 3D-GPU auch mit dem gleichen Takt, den der Rest der 3D-GPU bekommt und hatten dann plötzlich eine Clock-Leitung frei, an die sie in dem Fall die 2D-GPU angeschlossen also haben.
Die Überlegung ist, also wir haben diesen großen SoC und der hat, da laufen einfach Metalldinge über das Silizium, wo halt ein Takt drauf ist. Also einfach eine Leitung, die low, high, low, high, low, high in gewisser Frequenz ist. Davon hat man immer mehrere verschiedene Frequenzen.
So ein SoC hat meistens mehrere PLLs, die verschiedene Taktfrequenzen erzeugen. Da hängen dann meistens noch irgendwelche Divider dahinter, so dass man aus den verschiedenen Ursprungstakten, die man von der PLL bekommt, dann verschiedene andere Taktfrequenzen machen kann. Und am Ende geht das irgendwo zu den Peripherieeinheiten, wie halt so einer GPU oder einem Display-Controller.
Weil man Sachen einfach immer nur so schnell machen möchte, wie man muss, weil Stromverbrauch kompliziert. Erstens
das oder halt auch in so einem SoC die einzelnen Peripherieeinheiten halt durchaus sehr unterschiedlich schnell sein können. Da gibt es halt Display-Controller, die vielleicht nur mit 250 MHz laufen können. Und eine GPU möchte halt vielleicht Dinge mit 750 MHz tun.
Gut, und dann haben sie halt, ich denke mal, wie man es halt so macht, ein altes Design genommen, entschieden, dass man jetzt ein anderes Feature-Set braucht für andere Use-Cases und haben es rausgenommen.
Genau. Nur haben halt die 3D-GPU verkleinert im Grunde und dann halt auch entschieden, dass man deshalb nur noch eine Taktversorgung für diese GPU braucht, wo sie vorher zwei hatte und plötzlich hatte man halt eine Leitung frei, an die man in dem Fall dann die 2D-GPU dieses kleineren Designs angeschlossen hat. Das Problem war, dass zwar das Manual irgendwo erwähnt hat, dass man das jetzt gedreht hat, aber...
Auf Seite 1050
oder genau. So. Aber die Softwerker, die das dann umsetzen mussten, das natürlich nicht gesehen haben, weil sie natürlich auch genau so in irgendeiner Beschreibung eines riesigen Clocktrees mit mehreren hundert Clocks irgendwo versteckt war und man halt das alte Design gegen das neue hätte diffen müssen, um rauszufinden, was sich tatsächlich geändert hat. Es gab halt nirgendwo eine Beschreibung, dass sie genau das geändert haben. Und damit lief dann die 2D-GPU in dem neuen Design mit der Taktrate der 3D-Shader aus dem alten Design. Das heißt, diese 2D-GPU war darauf ausgelegt, mit etwa 500 MHz zu laufen, wurde aber in dem Fall, weil niemand die Einstellungen der PLL oder der Divider dann angepasst hat, out of reset direkt mit 700 MHz betrieben.
Hast du die Performance gespürt?
Ja, vor allem die Crash-Performance. Es hat uns mehrere Wochen gekostet, bis wir genau diesen Fehler gefunden haben. Und wenn man die GPU nicht übertaktet, sondern mit der vorgesehenen Taktrate betreibt, dann braucht man auch die ganzen Workarounds, die der Binärtreiber macht, um die, Nops, die Leistung das der Warten, GPU zu begrenzen. Braucht man alles nicht mehr, sondern es funktioniert auch einfach so stabil.
Schön.
So kann man auch seine Zeit verbringen.
Schöner Film. Ja. Mensch, was hast du aktuell für Themen? Neuronale Netzwerkbeschleuniger.
Das ist der neue heiße Scheiß, den alle haben wollen oder auch nicht. Aber zurzeit ist es noch so ein bisschen ein Checkbox-Feature. Alle sehen, man kann so eine GPU halt auch erweitern und dann noch ein paar neue Instruktionen an diese Shader-Cores anknüpfen und dann kann man plötzlich Dinge beschleunigen, die halt neuronale Netzwerke.
Siehe auch Matrix-Multiplikation.
Richtig. So eine GPU kann sowieso schon ganz gut Matrix-Multiplikation, weil halt eine Transformation von so einem Punkt im 3D-Raum am Ende nichts anderes ist, als ein Vektor mit einer Matrix zu multiplizieren. Ja. Von daher ist halt der Schritt hin zu, wir machen halt breitere Matrix-Multiplikation jetzt auch nicht gerade weit. Von daher hat sich das halt auch in die Richtung weiterentwickelt.
Ja, ich bin gespannt, ob dessen was da passieren wird.
Ist halt zurzeit noch sehr spannend, ob es dann tatsächlich irgendwann mal viel schneller oder stromsparender wird als das, was man auf der CPU machen kann. Weil auch seit einigen Jahren erzählen uns die GPU-Hersteller, dass man ja ganz tolle Berechnungen auf der GPU machen kann. Wenn man das dann aber tatsächlich mal auf diesen Embedded-GPUs ausprobiert und das Programm ausreichend komplex wird, dann ist es leider nicht mehr so viel schneller, als wenn man das auf der CPU ausführt. Von daher bin ich sehr gespannt, was sich in dem neuronalen Netzwerkbereich da ergibt. Oder ob das auch wieder so ein Feature ist, wo irgendjemand gesagt hat, das wollen wir jetzt auf einem
Hardware-Beschleuniger
haben. Das verkauft sich gut, richtig.
Ja, also das da würde dann einfach der Support auch in AdnaWiff reinwandern.
Ja. Das Schöne ist an der Stelle, der Hersteller VeriSilicon in dem Fall hat halt tatsächlich viele Teile seines GPU-Designs wiederverwendet, um dann halt den neuen Netzwerk-Accelerator zu bauen. Das heißt zum Beispiel dieses DMA-Frontend, was irgendwie Befehle entgegennimmt und Register schreibt, ist im Grunde das Gleiche, weshalb wir es halt mit dem bestehenden AdnaWiff-Kernel-Treiber auch einfach genau so bedienen können, wie wir das auch bei einer GPU machen würden. Der Unterschied besteht dann wirklich wieder darin, was im User Space passiert und welche Kommandos ich für die GPU oder die NPU in diesem Fall dann generiere. Das wird noch ein spannendes Feld. Ja.
Gut, ja, also ich glaube, wir können auch einfach nochmal eine Folge über PCI machen, einfach weil ich das gerne wissen würde. Aber das ist nicht heute. Für heute sind wir, glaube ich, durch. Hast du noch was Spannendes zu erzählen?
Nein, das heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Das machen wir nämlich. Ja, dann soll es das gewesen sein mit der jetzt wahrscheinlich, wenn wir nicht spontan es anders uns überlegen, letzten Tech-Week-Folge. Und dann geht's wie gewohnt in unserem Konferenzraum wahrscheinlich das nächste Mal weiter. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.